Sie sind Dominik Olberg in der Techno-Szene, international bekannt. Normalerweise jetten Sie um die Welt und legen in Russland und China, den USA und Australien auf. Was haben Sie in den vergangenen Monaten gemacht während des Lockdowns durch die Corona-Pandemie?
Ja, Frau Werner, das war immer ein Wechselbad der Gefühle, muss ich sagen. Also manchmal war ich total froh, dass ich Zeit hatte, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun konnte, wie zum Beispiel Biotope anlegen. Bei mir unten auf den Grundstücken habe ich so Brachflächen für Solitärbienen und Schlupfwespen angelegt, Benjeshecken für Arthropoden, Igel, ganz viele Nistkästen. Habe an meinem neuen Album weitergearbeitet, habe an meinem Buch weitergeschrieben, was Anfang nächsten Jahres rauskommt. Ja, gab es aber auch immer wieder Zeitpunkte, wo ich sehr verzweifelt, traurig und auch wütend war. Zum einen über das System, weil ich mich nicht wirklich gesehen habe von dem System. Weil als Künstler wird man ja als systemirrelevant abgestempelt, als sei das kollektive Zelebrieren total unnötig. Ja, das macht mich total traurig, muss ich sagen, weil ich habe ja diesen Beruf gewählt, Musiker zu werden, um Menschen glücklich zu machen, weil ich damit Menschen Kraft gebe. Ich verkaufe quasi Brot für die Seele. Also ich bekomme auch jeden Tag E-Mails von Menschen, die sagen, wie ihnen das Kraft gibt, meine Musik, oder wie es sie beflügelt. Und dann ist das kollektive Zelebrieren, das ist ja, der Mensch ist ja das einzige Wesen, was im Kollektiv sich zu einem externen Puls synchronisieren kann. Und das hat uns ja auch erst zur Hochkultur gebracht. Wenn wir das nicht könnten, hätten wir es niemals geschafft, solche Bauwerke zu bauen, wie zum Beispiel die Pyramiden, wenn die nicht in einem Puls arbeiten könnten. Das ist ja das, was quasi zelebriert wird, auch in der Technokultur. Das ist ja was ganz Archaisches, und dass das einfach von dem System so wegdegradiert wird, das sei ein Luxusproblem. Oder ein Ministerpräsident hat ja auch gesagt, die Künstler hätten ja was Vernünftiges mal lernen sollen. Es gab auch Leute aus der Politik, die haben gesagt, man darf den Künstlern kein Geld geben, das würde sonst Begehrlichkeiten bei den anderen EU-Partnern wecken. Das hat mich traurig gemacht. Und so war es immer ein Wechsel zwischen, was bin ich froh, mal Zeit zu haben, Dinge zu tun, wo ich sonst keine Zeit zu hatte, hin zu Wut und Verzweiflung.
Bevor wir darüber sprechen, Dominik Olberg, was Sie mit Ihrer Musik bezwecken, möchte ich erstmal über Ihre Musik selbst sprechen. Sie entwickeln Technomusik aus Tier- und Pflanzengeräuschen. Auf Ihren Alben sind dann auch schon mal Titel zu finden wie Stell dich ein, des Westerwälder Vogelchors oder die Rotbauchunken vom Tegernsee. Da hört man deutlich die Tierstimmen, die Sie selbst aufgenommen haben. Wie entwickeln Sie dann daraus die Musik?
Ja, also früher bin ich da naiver und profaner rangegangen, habe tatsächlich die Sounds aufgenommen in der Natur. Das hat zum einen etwas mit den finanziellen Mitteln zu tun. Als Schüler, damals war ich ja noch Schüler, da hat man eben nicht viel Geld zur Verfügung. Und ich habe dann einfach Tierstimmen aufgenommen aus der Not heraus, um die als Klangquellen benutzen zu können. Und das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang gemacht, aber irgendwann war der Drops für mich gelutscht. Das ist ja wie Hermann Hesse Stufen. Irgendwann hat mich das gelangweilt. Also mir geht es ja um was ganz anderes. Also ich bin immer ein Freund davon, das Bild im großen Ganzen zu sehen. Ich mache ja meine Kunst, weil eigentlich sehe ich mich selber gar nicht als Musiker. Sonst hätte ich ja Musik studiert und nicht Ökologie und Naturschutz. Ja, die Sensibilisierung für die Natur, das ist mir das Allerwichtigste. Weil ich das zum einen schon als Kind erfahren habe, also ich bin ohne Fernseher groß geworden und habe als Kind verstanden, ja, dass das ein fantastisches Unterhaltungsprogramm ist, was jeden Tag neu bestückt ist. Ja, man hat ja phänologisch mit den Jahreszeiten immer wieder Arten, die kommen und gehen. Hier im Winter hat man dann zum Beispiel Gänsesäger und Schellenten hier oder auch Seidenschwänze, wenn man Glück hat. Im Frühjahr ziehen dann hier immer die Kraniche durch, die landen dann bei mir hier am See, Tausende. Und dann habe ich verstanden, das ist ja der einfachste und kostengünstigste Weg, um glücklich zu sein. Man muss ja nur vor die Haustür gehen, und sobald man die Arten kennt, kann man sich daran erfreuen. Und man merkt es auch jetzt, in ökonomisch schwachen Zeiten singen die Vögel trotzdem.
Das will ich natürlich gleich noch im Verlauf unseres Gesprächs draufkommen. Lassen Sie uns erst noch mal bei der Musik bleiben. Klar, Sie haben am Anfang mit den, das haben Sie ja gerade schon gesagt, mit Tierstimmen und Pflanzengeräuschen und so begonnen. Auf Ihrer neuesten Platte, Mannigfaltig, sind solche Stimmen nicht mehr zu finden oder nur noch vielleicht ganz wenige. Sie transportieren eher das Gefühl oder das, was Sie damit symbolisieren mit dem jeweiligen Tier. Wie haben Sie meinetwegen aus Ihrer Anfangszeit das gemacht? Da ist erstmal ein Tiergeräusch, das man selbst aufgenommen hat. Und dann?
Dann habe ich das in der DAW, Digital Audio Workstation, so nennt sich das. Ich arbeite mit Cubase seit 1993.
Ist das ein bestimmtes Programm?
Das ist ein Programm, genau. Das habe ich damals noch auf dem Atari-Computer benutzt, habe ich gegen ein paar Turnschuhe eingetauscht. Und ja, dann habe ich die Geräusche einfach zerschnitten, rhythmisch arrangiert, gepitcht, also in der Tonhöhe verendet und dann daraus Melodien gefrickelt.
Und wie hat sich das weiterentwickelt?
Das war dann 2003 bei meinem Album Flora und Fauna. Da habe ich schon angefangen, Geschichten zu erzählen aus der heimischen Natur. Das ist mir auch immer wichtig, die Leute für die heimische Natur zu sensibilisieren. Weil das ist im tropischen Regenwald fantastische Lebewesen gibt. Das wissen die meisten von National Geographic oder was da immer auf dem Fernsehen läuft. Ja, ich wollte die Leute aber immer dafür sensibilisieren, hey, vor der eigenen Haustür existiert auch eine Welt der Wunder. Ihr müsst nur genau hinschauen. Und deswegen hatte ich bei Flora und Fauna, habe ich mir dann einfach Tiere ausgesucht erstmal, die mich fasziniert haben. Das war auch noch etwas naiver, das Ganze, sieht man auch in dem Cover. Zum Beispiel der Feuersalamander, den hatte ich mir da ausgesucht. Der heißt ja Feuersalamander, weil der produziert dann Gift, das Salamin. Und das ist sehr bitter und kann zu Lähmungen führen. Und jeder Fressfeind, jeder Prädator, der einmal Erfahrung mit einem Feuersalamander gemacht hat, der wird den in Zukunft in Ruhe lassen, weil er so geht. Deswegen hat er diese schwarz-gelbe Warntracht und läuft auch so ganz behäbig umher. Und die Menschen dachten ja früher, der hätte von nichts und niemanden Angst. Und vielleicht auch wegen Analogie, wegen den Farben, könnte er auch Feuer besiegen. Und deswegen, wenn früher in Dörfern Feuer ausgebrochen ist, sind die in den Wald gegangen, haben Feuersalamander gesammelt und haben die in die Flammen geschmissen.
Und das gemerkt, dass es nichts gebracht hat.
Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis sie das gemerkt haben. Ich meine, man hat auch jahrelang rothaarige Frauen verbrannt, weil man dachte, das wären Hexen. Also genauso werden wir sicherlich auch über das heutige 2020 irgendwann mal lachen, denken, was waren die Leute damals dumm. Ne? Das ist ja immer diese Vermessenheit, dass wir denken, wir sind das Maß aller Dinge und wir wissen schon alles. Und auf jeden Fall habe ich das versucht, diese paar Tiere, die ich mir da ausgesucht habe, das war auch aufgrund meiner Arbeit als Nationalpark Ranger, also Trottelum auf Helgoland, die Seeadler der Müritz, Feuersalamander habe ich, brenzlig, dachte der Feuersalamander, hieß das Lied. Der Judaskuss des Sonnentaus, das ist ja so eine fleischfressende Pflanze, die Tautröpfchen simuliert, aber in Wirklichkeit ein klebriges Sekret ist. Das habe ich da erstmal so als Konzept gemacht und dann zu jedem Tier ein Lied geschrieben. Und das wurde dann später immer mehr verfeinert auf dieser Metaebene. Danach kam Bionik, da habe ich mir bionische Phänomene rausgesucht, wie der Lotus-Effekt, die Wellpappe, die man von Libellenflügel abgeschaut hat, die Autoreifen, die ja von den Tatzen von Raubkatzen abgeschaut sind, wie der Wildkatze, dass die ja bei Bremsen auseinandergehen. Dann ja, Hubschrauber, dass das von den Ahornpropellern abgeschaut wurde. Lotus-Effekt bei Kapuzinerkresse. Danach habe ich Diorama gemacht, da habe ich Wunder gesucht, die mich fasziniert haben vor der eigenen Haustür. Zum Beispiel der Tanz der Glühwürmchen, Biolumineszenz, das Aeronautendasein des Mauerseglers, der liegt ja in seinem Leben 4 Millionen Kilometer zurück, das ist 10-mal die Entfernung Erde bis zum Mond. Oder ja, die Faszination eines Ameisenstaates, die 3 Millionen Musketiere hieß das Lied, ne? Mhm. Weil das ist ja eine Ameise alleine, ist ja strunze dumm, aber im Kollektiv haben die eine unglaubliche Intelligenz. Bis hin zu dem Album Mannigfaltig, was der jetzige Stand ist, da habe ich das nochmal weiter getrieben. Diese Metaebene der Natursensibilisierung steht da sogar schon fast über der Musik.
Sie haben auch Musik über getrocknete Pflanzen gemacht.
Ja,
wie hab ich auch gemacht. Haben Sie dann eine Pflanze, die haben Sie getrocknet und wie entsteht daraus Musik?
Für mich ist Natur der größte Künstler von allen. Diese Form- und Farbvielfalt ist einfach unglaublich. Also wenn man sich die Schmetterlinge mal nebeneinander anschaut, diese Galerie der Arten, da denkt man ja, das sind irgendwelche hochdotierten Designer, die das da entwickelt haben. Das kann man gar nicht glauben, dass die Natur das entwickelt hat. Das hat mich schon immer total fasziniert. Ich suche mir immer ein Thema aus. Also ich bin so ein klassischer Konzeptkünstler, weil Musik machen ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen. Ich kann die Note spielen und nach die Note spielen oder die. Und da kann man sich auch ganz schnell drin verlieren. Je klarer die Geschichte ist bei einem im Kopf, die man erzählen will, desto einfacher ist, das später zu rezipieren, weil da ja das verständlich ist, weil das einen Fluss dann hat. Ja, ich mache das so, ich beschäftige mich dann immer mit einem Thema, versuche das ganz neutral zu beobachten, zum Beispiel den Mauersegler da, dann versuche ich mir alle Fakten dazu durchzulesen, beobachte den lange, so eine kontemplative Naturbeobachtung. Ja, irgendwann komme ich in so einen transzendentalen Zustand, wo ich das spüre, das Wesen dieses anderen Lebewesens anhand seines Habituses, anhand seiner phänotypischen Erscheinung. Und das erzeugt in mir eine Emotion, quasi eine empathische Emotion von Individuum zu Individuum. Und dann, das ist immer eine Form von Liebe, die dann fließt, weil ich liebe jedes Lebewesen. Und dann ähnlich wie ein Maler ein Bild malt, zum Beispiel von einer hübschen Frau, die er toll findet, so male ich dann ein akustisches Bild von diesem Lebewesen oder dem Phänomen der Natur.
Nun haben Sie eben schon, Herr Olberg, die Melodie angesprochen.
Ja.
Nun ist die Technomusik ja eher bekannt für die treibenden Rhythmen, für den Bass, für die wummernden Bässe, damit es auch gut tanzbar ist. Da vermutet man erstmal nicht so sehr die Melodie dahinter. Wie wichtig ist aber Ihnen bei der Musik die Melodie tatsächlich?
Der Begriff Techno, das merke ich immer wieder, dass das zu so Ressentiments bei den Leuten führt, dass das so Ambivalenzen weckt, dass das nur stumpfes, hedonistisches Bum, Bum, Bum ist. Das sehe ich zum einen ganz anders, weil Techno ist für mich schon zum einen die fortschrittlichste Musik, weil da die neuesten technischen Innovationen einfließen. Rock'n'Roll oder Heavy Metal, das ist abgeschlossen, das ist immer dasselbe. Aber in der elektronischen Musik gibt es immer noch neue Klangfarben und Formen zu hören. Zum anderen ist es aber auch gleichzeitig die archaischste, natürlichste und triebhafteste Form der Musik. Weil das erste Geräusch, was wir im Mutterleib hören, ist der Herzschlag. Und wir haben so eine pränatale Konditionierung da drauf. Und das ist das, wegen warum wir das toll finden, so einen monotonen Viervierteltakt die ganze Zeit zu hören. Und darauf sind wir geprägt. Und das findet man ja auch auf der ganzen Welt bei indigenen Völkern. Dass die Aborigines in Australien sind oder im Amazonas, die trommeln sich in Trance. Das ist ja ein ganz wichtiger Zustand für den Menschen und kann auch als sozialer Klebstoff für unsere Gesellschaft gesehen werden, das gemeinsame sich in Trance tanzen. Und das ist das, was ja da zelebriert wird. Also es ist wirklich ein Stück der Natur, Technomusik, auch wenn das erstmal total ambivalent erscheint.
Das, was Sie eben beschrieben haben, das wird erreicht natürlich genau. Dieser Zustand durch die Wiederholung, ne?
Genau, durch das Repetitive, das ist in der Natur, ist ja auch alles in Zyklen, Jahreszeiten kommen und gehen, es war alles schon mal da. Ich finde, meine Musik kann man auch ganz schwer in eine Schublade stecken, weil ich folge nicht eng einem Genre und sage, das ist jetzt hier das Genre, was ich machen will und guck, was machen die anderen. Das ist mir vollkommen egal, was andere machen. Ich lebe ja hier total zurückgezogen im Westerwald und kriege ja eigentlich sonst nichts mit von anderen Künstlern. Und da bin ich aber auch froh drüber, weil ich dadurch ja einen ganz eigenen Duktus entwickeln kann und nicht irgendwelchen Trends folge, sondern ich mache wirklich die Musik so, wie sie intrinsisch aus mir herausfließt. Und für mich ist Melodie, also ich weiß, viele andere Techno-Musik ist weniger melodiös wie meine, aber nochmal, ich benutze die elektronische Musik als Medium, weil es da keine Limitierungen gibt. Wenn ich jetzt singen würde und Gitarre, dann habe ich eine ziemlich krasse Limitierung an Klangfarben. Bei elektronischer Musik, Sie sitzen jetzt bei mir hier im Studio, Frau Werner, da sehen Sie, hier sind ja so viele Klangerzeuger und Synthesizer. Ich kann ja jeden Sound generieren, direkt wie er bei mir im Kopf rumschwebt, um eine gewisse Emotion zu generieren. Melodien sind für mich da das Herzstück von allem, weil Melodien sind ja älter als Sprache. Wissen wir ja heute, weil wenn wir sprechen, ist ja nur ein Seitenteil des Gehirns, ein Seitenlappen aktiv. Wenn wir musizieren, ist das Stammhirn aktiv. Wir haben ein Stimmorgan, was uns ermöglicht, über 3-4 Oktaven Töne von uns zu geben. Zum Sprechen brauchen wir nur eine. Schlaganfallpatienten, die können häufig nicht mehr sprechen, aber sie können noch musizieren. Das sind alles evidente Indizien dafür, dass der Mensch seine Emotionen früher in Form von tonalen Sequenzen kundgetan hat, ähnlich wie Tiere das heute noch tun. Und das ist ja auch der Grund, warum man von einem tonalen Langzeitgedächtnis der Töne spricht, weil wenn ich ein Dur-Lied jemandem vorspiele, egal wo auf der Welt, egal wie er geprägt wurde, jeder versteht, ah, das ist fröhlich. Wenn ich ein Moll-Lied dem vorspiele, dann sagt jeder, ja, das ist traurig. Das ist ja schon interessant. Also es ist wirklich in unsere Gene übergegangen. Und das sind Dinge, wo ich auch viel mit arbeite, zum Beispiel die Formanten von Vokalen, also das sind ja die Abstand der Resonanzfrequenzen. Wenn ich ein A oder O sage, das sind immer Terzen oder Quinten. Und deswegen, wenn ich eine Terz oder eine Quinte am Klavier spiele, dann suggeriert das unserem Gehirn wie ein A oder ein O. Das ist eine freudige Emotion. Und das sind so Themen, wo ich viel mit arbeite, also auch evolutionsbiologisch. Und ich versuche mit meiner Melodie, weil ich mache ja komplett ohne Gesang und ohne Texte, versuche ich mit meinen Melodien Geschichten zu erzählen und Emotionen zu generieren, weil ich liebe dich, kann man singen, aber ich finde es viel schöner, das in einer Melodie zu beschreiben.
Nun sind Sie ja, haben wir schon gesagt, weltweit unterwegs. Können denn die Clubgäste in Asien etwas mit dem 12-Punkt-Spargelkäfer anfangen, wie der letzte Titel Ihres aktuellen Albums heißt? Oder ist das gar nicht so wichtig, dass Sie mit dem Titel was anfangen, sondern dass Sie das Gefühl verstehen?
Das ist ja für mich eine persönliche Leitlinie, die Musik zu konzipieren, wenn ich ein Konzept habe, um das gerade nochmal erklären, warum der Käfer da so einen komischen Namen hat. Das kam ja daher, weil ich ein Album über Biodiversität machen wollte, über die Artenvielfalt und auch über die Bedrohung sensibilisieren wollte, weil mittlerweile sind ja auch bei uns in Deutschland 30% der Tierarten vom Aussterben bedroht und Pflanzenarten auch. Und eine intakte Biodiversität ist aber eine Überlebensversicherung für uns und auch für kommende Generationen. Das wissen viele immer nicht. Ich meine, schon Einstein hatte gesagt, keine Bienen mehr, keine Menschen mehr. Und kluge Köpfe haben ausgerechnet, wenn man jetzt die Insekten wegmachen lassen würde, dann würde die Menschheit in 6 Monaten spätestens aussterben. Und niemals zuvor verschwanden so viele Arten wie heute, nämlich 200 Stück pro Tag. Ich möchte meine Reichweite als arrivierter Künstler nutzen, um diese evident wichtigen Brücken zu schlagen, weil es ist ja schon interessant, die Wissenschaft ist so gut wie noch nie. Die erkennt die ganzen Kausalzusammenhänge. Wir kennen die Lösungen für das Artensterben, wir kennen Lösungen für die Klimakatastrophe, für das Plastikproblem. Dennoch setzt die Politik das nicht um. Das ist ja schon spannend, ne? Da komme ich mit meiner Kunst ins Spiel oder kommen wir Künstler ins Spiel, weil wir Künstler sind evident wichtige Bindeglieder, um Brücken zu schlagen, um die Inhalte zu vermitteln. Weil es wird nur dann was geändert, wenn die Mehrheit der Menschen das auch möchte. Die Politik ist populistischer denn je. Im Endeffekt gucken die nur nach den Umfragewerten und nicht danach, was ist jetzt gut für die Menschen und denken immer nur in Legislaturperioden. Aber die Natur findet nicht in Legislaturperioden statt, sondern ökologische Prozesse brauchen 20, 30, 40, 50 Jahre. Und bei dem Album Mannigfaltig wollte ich auf die heimische Biodiversität aufmerksam machen. Und die Idee dazu kam mir hier beim Spaziergang im Westerwald, als ich einen goldleuchtenden Schmetterling gesehen habe, der so eine 8 draußen auf dem Außenflügel hat. Und der heißt tatsächlich Golden 8. Und dann habe ich im Busch einen Singvogel gesehen, der seine Beute da aufspießt. Insekten, Reptilien, aber auch frisst auch andere Jungvögel. Und die Leute haben sich das immer komisch vorgestellt, warum der das macht. Und die dachten, der würde 9 Tiere töten, bevor er eins frisst. Deswegen heißt der 9-Töter. Und dann habe ich im Wald ein Bilch gehört, also ein Nagetier, was seinen Namen dem langen Winterschlaf verdankt, nämlich dem 7-Schläfer. Der hält ja sogar weitaus länger als 7 Monate Winterschlaf, weil 7 ist auch ein Synonym für lange, zum Beispiel 7-Meilen-Stiefel anziehen. Und dann habe ich so eine Kausalkette entdeckt, 7, 8, 9 und dachte mir, Moment mal, und habe mich hingesetzt. Mir ist tatsächlich von 1 bis 12 eine heimische Tierart eingefallen, nämlich Eintagsfliege, 2 Brütiger, Scheckenfalter, 3 Zehenspecht, 4 Flecklibelle, 5 Fleckwitterchen, 6 Linienbodeneule, 7 Schläfer, Golden 8, 9 Töter, 10-Punkt Marienkäfer, Elfenbeinflechtenpärchen und natürlich der 12 gepunktete Spargelkäfer oder 12-Punkt Spargelkäfer. Jetzt wissen Sie, warum das Lied so komisch heißt.
Und in Asien aber auch verstanden wird.
Also die Leute verstehen das Konzept davon, warum ich das gemacht habe. Aber den Namen des Käfers verstehen sie natürlich nicht. Bin mir auch ziemlich sicher, dass es den da nicht gibt in Asien. Ist ja kein Kosmopolit.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem DJ, Produzenten, Biologen und Naturschützer Dominik Eulberg. Sie sind 1978 im Westerwald geboren und aufgewachsen. Woher kommt die Begeisterung für die Natur? Ist das aus dem Elternhaus?
Es kommt auf jeden Fall aus meinem Elternhaus. Mein Vater ist ja auch Natursensibilisierer. Er hat die Rucksackschule mitbetrieben. Das ist eine Naturerlebnispädagogik, wo man mit allen Sinnen die Natur erfährt, quasi in den Wald geht und dort Fühl-, Riech-, Schmeck-Spiele macht. Er hat mich als Kind immer mitgenommen, hat mich da gelehrt. Und schon als kleines Kind kannte ich quasi alle Schmetterlinge, Pflanzen und Vögel, weil ich auch ohne Fernseh aufgewachsen bin. Und dann war das so mein Fernsehprogramm. Die Bücher, man hat ja als Kind da immer so eine Sehnsucht nach ja, etwas schillerndem, bunten, erfreuenden. Und dann waren das für mich halt eben das Schillern des oder das Irisieren des Schillerfalters oder das Glitzern des Rosenkäfers oder das Funkeln von dem Eisvogel, das waren so Dinger, da war ich ganz scharf drauf als Kind, da erinnere ich mich noch dran und hatte immer so Vögelbücher im Bett, die ich dann jede Nacht gelesen habe und sah, boah, den muss ich mal sehen und den. Oh. Und gleichzeitig hatte ich auch eine Mutter, die mich ganz früh hat so sein lassen, wie ich bin, weil oft ist das schwierig, werden die Kinder ja versucht, in eine Schablone reinzustecken, also dass die irgendwelchen Normen oder Konventionen entsprechen sollen. Meine Mutter hat aber wohl, weil sie selber so in so eine Form reingepresst wurde von ihren Eltern, sich geschworen, das mache ich mit meinen Kindern niemals und hat mich sehr anti-autoritär erzogen und hat immer gesagt, Dominik, immer was dein Herz dir sagt, das mach es. Ja, so zwei starke Pole, zwischen denen ich da groß geworden bin, sag ich mal so. Zum einen habe ich das Selbstvertrauen gehabt, immer meinem Herzen zu hören und nicht irgendeiner Angst oder irgendeinem Diktat. Und zum anderen habe ich von meinem Vater schon ein gehöriges Wissen und wissenschaftliches Arbeiten mitbekommen.
Sie haben dann in Bonn Ökologie studiert.
Genau.
Und Naturschutz haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Wollten Sie in die Wissenschaft gehen oder warum haben Sie sich dafür entschieden?
Nee, ich wollte nicht in die Wissenschaft gehen, weil ich finde, das ist alles schon ganz wunderbar erforscht. Eigentlich müsste die Wissenschaft ja mal in Streik gehen und sagen, hier Leute, wofür erforschen wir das Ganze, wenn es nicht umgesetzt wird. Das ist ja eigentlich, wir wissen ja, wie der Hase läuft, wir wissen, wie wir das abwenden können, aber es wird ja nicht abgewendet. Die roten Listen werden von Jahr zu Jahr länger und länger und wir steuern sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen uns damit ja auch selbst umzubringen, im Endeffekt als Homo suicidalis zu enden. Und für mich, ich habe gespürt, der Wissenstransfer, das ist das, wo es dran hapert in unserem System. Das Brückenschlagen, die Inhalte zu vermitteln. Weil das Gefährliche in unserem System, das sind nicht die Radikalen, das sind nicht die linken oder die rechten Ränder, das sind die stumpfen Normopathen, sage ich immer, die nichts hinterfragen, die Sklaven des Kapitalismus sind und des Lobbyismus sind und das glauben, was in der Bild-Zeitung auf der ersten Seite steht, ohne das mal selber zu hinterfragen, die völlig entkoppelt sind von unserer Lebensgrundlage der Natur, die da gar keinen Bezug mehr zu haben. Das ist das Problem, weil wenn wir dann dazu noch Bezug hätten, dann würden wir das auch nicht mit uns machen lassen. Dann würden wir sagen, hey, das ist hier unsere Heimat, das ist unsere Lebensgrundlage, das ist das Wichtigste überhaupt. Manche Hörer, sie sagen, ja, die Spinner, die machen ja nur Naturschutz, sonst haben die ja nichts im Kopf. Dann sage ich, meine lieben Leute, das ist mit Abstand das Wichtigste, weil wenn wir da weiter, wir spielen ja gerade russisch Roulette mit unserem Planeten und wenn wir das hier verzocken, dann wird unsere habitable Zone ziemlich klein und dann ist alles andere wie, was weiß ich, was da sonst für Debatten gibt, absolut sekundär.
Sie haben mehrere Monate in Müritz im Nationalpark gearbeitet.
Genau, ich war im Nationalpark Müritz, ich war im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer auf der Insel Wangerooge. Mhm. Und da war aber bei den Führungen, sage ich mal, waren immer nur so 20, 30 Leute, meist auch Leute, die sich schon mit der Thematik sehr gut auskannten und sehr wenig junge Leute. Und mit meiner Musik habe ich dann gemerkt, so wow, da erreiche ich Millionen Menschen mit und vor allen Dingen auch die ganzen jungen Leute, die Zukunft von morgen. Und das ist ganz wichtig, dass wir die erreichen und die sensibilisieren.
Was hat Ihnen die Zeit in diesen Nationalparks gegeben? Das waren ja bestimmt noch mal besondere Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Was haben Sie davon mitgenommen?
Also im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, das war für mich eine interessante Erfahrung, weil da war ich, glaube ich, so ein Jahr, habe ich da gearbeitet. Das ist so eine Insel. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die ist. Ich glaube, die ist nur 1,8 Quadratkilometer groß. Und dann am Anfang haben alle gesagt, ja, kriegst du einen Inselkoller oder so. Sag ich mir so, ja. Aber das war schon krass. Also ich war da einmal 7 Monate am Stück auf diesen 1,8 Quadratkilometern. Das ist schon ein komisches Gefühl. Und da habe ich dann verschiedenste Führungen gemacht, ornithologische Führungen, botanische Führungen, geografische Führungen. Ja, habe so ein gutes Handwerkszeug gelernt, Führungen zu machen. Aber ein besonderes Erlebnis hatte ich im Nationalpark Müritz. Da hatte ich 2 Forschungsprojekte, die natürliche Sukzession zu untersuchen auf Truppenübungsplätze. Also wie entwickelt sich da die Vegetation hin zum Klimaxstadium, und war Kranichbeauftragter für die Kranichbrutplätze in den Erlenbruchwäldern. Und dann kam es aber zu einer Haushaltssperre. Die konnten mir kein Geld mehr bezahlen. Ich wollte das aber unbedingt weitermachen und habe mich dann dazu entschlossen, einfach im Wald zu leben. Und habe mehrere Monate im Wald gelebt, ohne Wasser und ohne Strom, ohne nichts. Und das war für mich eine ganz wichtige Entscheidung nochmal, weil sie mich in meinem Weg bekräftigt hat, niemals etwas dem Geld wegen zu tun, sondern immer das zu tun, ja, wo das Herz einen hinzieht, weil ich habe einfach festgestellt, obwohl ich nichts hatte, bin ich jeden Abend total erfüllt und glücklich eingeschlafen mit einem Grinsen auf der Backe und habe die wundervollen Naturerlebnisse Revue passieren lassen. Und dann dachte ich mir, was für ein Schwachsinn, wie dumm viele Leute sind, dass die etwas dem Ziel wegen machen. Der Weg muss immer das Ziel sein. Und das ist natürlich auch das System, was am einpflanzt. Man muss immer den neuesten VW Golf haben, man muss Wellness-Massage machen und bla bla bla. Brauchen wir alles gar nicht, ne? Und das hat mir den Mut gegeben. Und dann habe ich auch meine ersten Platten danach veröffentlicht, nach dieser Erfahrung mit dem Mut, wie sie gerade da auch sagten, hier so die Rotbarunken vom Tegernsee und so, das waren ja meine ersten Platten. Und da haben viele gesagt, bist doch total bescheuert. Du kannst ja nicht so eine Techno-Platte nennen und mit so Tiergeräuschen drauf. Das kauft kein Mensch. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann kauft es halt kein Mensch, aber ich finde es total toll. So. Und dann passiert etwas ganz Besonderes, weil dann hat man wahrhaftig etwas zu sagen. Die anderen Leute spüren, da ist ein Individuum. Und der Mensch ist ja ein Herdentier. Und das sehnt sich immer nach anderen Herdentieren, die wirklich eine Aussage treffen können, sagen, da hinten gibt es noch eine Wasserstelle. Das finden die toll, das finden die attraktiv. Und dann kommt der Erfolg von alleine, wenn man darauf hört. Und zum anderen ist das auch ein sehr bekömmlicher Weg, weil ich nutze dann das Feld meines reinen Potenziales, weil ich hier wirklich das tue, was ich am besten kann, was ich spielerisch kann. Und das kostet mich keine Kraft. Und alles, was bekömmlich ist, ist auch gleichzeitig Effizienz. Also Bekömmlichkeit ist biologische Effizienz.
Seit 2003 sind Sie, Dominik Olberg, hauptberuflich DJ. 2004 wurden Sie zum besten Newcomer des Jahres gewählt, 2005 zum besten Produzenten. Es ging also dann steil nach oben. Für Ihr zweites Album Heimische Gefilde gab es den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Auf der Welt zu Hause, aber auch im Westerwald. Was ist der Westerwald für eine Landschaft? Warum fasziniert gerade der Westerwald Sie so sehr?
Das ist spannend hier mit dem Westerwald. Also ich fühle mich hier im Westerwald immer so wie ein Tier, was in seinem Habitat ist, was in seinem Revier ist.
Zu Hause, würden Sie sagen?
Zu Hause, aber es ist wie mein Lebensraum. Ich brauche diese sanften Hügel des Deckenbasaltes hier, das ist ja alles so wellig hier durch einen Vulkanismus, der das nochmal überprägt hat. Ich könnte niemals so in der Kölner Bucht leben, wo das alles so flach ist. Da würde ich mir immer nackt und beobachtet vorkommen. Was ich aber auch gemerkt habe, doch lange drüber nachgedacht, das ist etwas, was mir Sicherheit gibt, der Westerwald, was mir Halt gibt, was mir Identität gibt, ja, was mir Kraft gibt, keine Kraft kostet. Aber interessanterweise ist das mehr so die Seele des Ortes hier und nicht die Menschen. Weil mit den meisten Westerwäldern habe ich gar nicht so viel zu tun. Also am Anfang, als ich wieder von Hamburg hierhin zurückkam, da war es für mich ganz schlimm. Man sagt nicht ohne Grund Westerwälder Basaltköppe. Die sind schon
stur oder
sehr stur und vernagelt. So kennen wir nicht, wollen wir nicht. So, und da hat man es natürlich schwierig, gerade hier so als Künstler, bis die Leute das mal verstehen. Ja, immer wenn ich hier im Einkaufen bin, oh hey, der DJ. Dann sag ich, was bist du von Beruf? Feuerwehrmann. Ah, hier der Feuerwehrmann. Aber ich muss sagen, je länger ich hier bin, man findet dann doch mehr und mehr Gleichgesinnte, die wie ich wegen der Schönheit, wegen der Ruhe, wegen der Stille, wegen der Natur hier leben und die über den Tellerrand hinausschauen können. Und mittlerweile habe ich hier wirklich ein Netzwerk von vielen ganz tollen Menschen, die ich sehr schätze.
Herr Olberg, Sie haben mal gesagt, dass Sie erst Naturschützer sind und dann Musiker, denn Sie verbinden ja, wie Sie auch schon beschrieben haben, mit Ihrer Musik eine Botschaft. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was ist das genau?
Ich habe verschiedene Werkzeuge, die Schönheit der Natur, die Raffinesse der Natur. Damit möchte ich das kindliche Erstaunen in den Menschen wieder wecken, weil das steckt ja in jedem von uns drin, wenn man nicht ein vollkommen verhärtetes Herz hat, das gibt es natürlich auch. Und damit möchte ich was zum Schwingen bringen, dass die Leute wieder anfangen, die Natur, die unsere Lebensgrundlage ist, zu lieben und zu schätzen, weil der Mensch schützt nur das, was er schätzt.
Wann haben wir denn angefangen, uns von der Natur zu entfernen? War das mit der Industrialisierung oder wann haben wir denn den Kontakt zur Natur verloren?
Das ist eine schwierige Frage, wo man da die Grenze zieht. Also Wesen der Gattung Homo gibt es ja seit 2,8 Millionen Jahren. Wir waren ja 2,79 Millionen Jahre Jäger und Sammler. Erst vor 10.000 Jahren sind wir ja sesshaft geworden, die neolithische Revolution. Und haben dann angefangen, Ackerbau zu betreiben. Ich denke, so wirklich ist das seit der Industrialisierung, das ist ja hochspannend, wenn man das mal hochrechnet, wie viele Tausende oder Zehntausende Generationen von Menschen es gab, wo Natur noch die Heimat war, de facto. Und diese Entfremdung, die ging jetzt doch sehr schnell. Das finde ich immer erschreckend auch, wie schnell das ging, weil wir wundern uns immer sonntags, wie gut uns das tut, so einen Spaziergang im Wald zu machen. Dabei sollten wir uns eher mal wundern, wie schlecht uns das tut, den ganzen Tag so in viereckigen Kisten zu hocken und mit viereckigen Kisten zu anderen viereckigen Kisten zu fahren und auf viereckige Kisten zu starren. Allein schon der Anblick der Farbe Grün tut ja signifikant unsere Wohlbefinden steigern und unsere Resilienz hochfahren. Und Bäume, die kommunizieren ja untereinander noch mit sogenannten Terpenen, das sind Kohlenwasserstoffverbindungen. Und unser Immunsystem, das kann die noch verstehen und interpretieren. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Biophilia-Effekt, dass 3 Stunden Aufenthalt in der Waldluft schon unsere Stresshormone um bis zu 50% reduziert. Das ist kein Psychopharmaka der Welt, schafft das so als kleines Beispiel dafür. Deswegen ist das so einfach. Aber nochmal, das ist so diese anthropozentrische Hybris, die ich da ständig verspüre, dass der Mensch denkt, wir sind das Maß aller Dinge. Und da müssen wir, glaube ich, unsere Grenzerfahrung machen, bis wir das verstehen. Weil im Endeffekt alles, was gegen die Natur geht, das geht auch gegen uns Menschen. Allein schon der Begriff Naturschutz ist in meinen Augen ja vollkommener Schwachsinn und Unsinn. Werden sich jetzt vielleicht manche erschrecken, wenn ich das so sage. Aber ich will das kurz erörtern. Also das Leben auf der Erde gibt es ja seit ungefähr 1 Milliarde Jahre. Und ich kann hier ein Loch bohren, da gibt es Mikroben, die können sich da im Gestein ernähren. Die machen teilweise nur alle 1000 Jahre mal eine Zellteilung. Es gibt Schwefelquellen, wo man denkt, da lebt kein Viech, da wimmelt es vor Leben. In den Polen, da können Lebewesen Jahrmillionen existieren. Man muss sie nur auftauen und sie fangen wieder an zu krabbeln. Für die Natur ist das alles kein Problem. Das heißt, wir können die Natur niemals ausrotten. Wenn ich das mal höre, wenn die Leute sagen, Gott, wir zerstören unsere Natur, wir machen die Erde kaputt, einen Blödsinn machen wir. Ich sage das mal ganz provokant, ist ein Planet einmal mit Leben infiziert, bekommt man das nicht mehr weg. Da können wir machen, was wir wollen. Wir können alle Atombomben zünden, das ist egal. Zeit ist relativ. Wir hatten schon mehrere Massensterben, ein paar hunderttausend Jahre oder Millionen Jahre später kreuscht und fleuchten, brummt und summt das wieder. Überall, alle ökologischen Nischen sind besetzt. Das heißt, wir verspielen nur unsere eigene habitable Zone gerade hier, weil wir können nicht alle tausend Jahre mal Zellteilung machen. Wir können nicht Jahrmillionen im Eis eingefroren existieren und wieder auftauen lassen oder in Schwefelquellen überleben. Deswegen müsste es eigentlich Menschenschutz heißen. Aber das ist so diese anthropozentrische Hybris, dieser Übermut. Ich habe immer das Bild im Kopf, als würde eine kleine Ameise zu einem Elefant sagen, hier, Alter, ich entspanne dich mal, ich beschütze dich jetzt, mach jetzt mal Naturschutz. Ne?
Also müssen wir noch mehr Arten sterben, vielleicht erleben, den Klimawandel noch extremer, um aufzuwachen? Sie haben vorhin gesagt, die Vermittlung genau. funktioniert nicht richtig und die Leute, wenn man sieht, was im Rahmen der Corona-Pandemie möglich war und auf die Beine gestellt wurde genau. und was man, wenn man das vergleicht mit dem, was gegen den Klimawandel gemacht wird, das muss sie doch verzweifeln lassen, oder?
Ja, absolut. Also ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass ich nicht mehr hauptberuflich im Naturschutz arbeite, weil das kann einen wirklich deprimieren, dieser Starrsinn der Menschen, diese fehlende Weitsicht. Das muss immer erst eine kleine Katastrophe passieren, bevor der Mensch, das muss immer wehtun. Wenn wir da kein Fukushima gehabt hätten, hätten wir keinen Atomausstieg und so weiter. Es liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur des Menschen, muss man dazu sagen, weil der Mensch ist ja 99,9% seines Lebens war Jäger und Sammler und hat einfach nicht gelernt, vorausschauend zu denken. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung dafür.
Kindern und Jugendlichen ist Klima- und Umweltschutz sehr wichtig, wenn man Studien des Bundesumweltamtes glaubt. Sieht man ja auch an der Friday for Future Bewegung. Also da gibt es eine Studie, die besagt, dass gut 80% der 14- bis 22-Jährigen dieses Thema sehr wichtig ist. Während dann bei den Älteren, also bei den ab 23-Jährigen, dann nur noch 2/3 das Thema als wichtig erachten. Was passiert da? Denn es ist ja auch die Zukunft der über 20-Jährigen. Was passiert da? Warum, wenn die dann in der Ausbildung oder im Studium sind oder die ersten Berufsjahre erleben, warum kippen die dann weg von diesem, oder nicht alle natürlich, aber weg von diesem Thema?
Weil die, denke ich, auch mehr und mehr Sklave dieses kapitalistischen Systems werden. Höher, schneller, weiter. Das geht ja vollkommen gegen die Natur. Also zum einen ist man ja nur dann reich, wenn man mehr hat wie jemand anders. Also es ist immer ein Konkurrenzdenken, was da stattfindet. Dann basiert das ja auf immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und ja, man kommt dann schnell in diese Maschinerie rein, dass man denkt, man braucht jetzt das Neues und das Neues, um mitzuhalten. Also dieser Wettbewerb, dieses Vergleichen, glaube ich, das ist das, was dann ins Spiel kommt. Vergleichen, bin ich besser als der andere, habe ich mehr als der andere. Und ich glaube, das ist bei den Nichterwerbstätigen noch nicht so ausgeprägt.
Sie sind ja auf der ganzen Welt unterwegs und Menschen, die sich sehr für den Umweltschutz und Naturschutz einsetzen, wird dann gerne auch vorgeworfen, dass sie ja auf dem Flieger sitzen. Das wurde ja auch Greta Thunberg, die Initiatorin von Fridays for Future, vorgeworfen. Was entgegnen Sie diesen Kritiken?
Ich versuche schon, also so wie ich generell lebe, regional und saisonal zu leben. Und meine ganzen Konzepte, die ich mache, das ist ja alles deutschsprachig, halt eben auch mit der Intention, weil ich schon versuche, hier in Deutschland meine Auftritte zu machen. Also dass ich das mal toll finde, hier so nach Südamerika zu reisen oder sowas, das ist nicht mehr der Fall. Das war früher mal. Und versuche das schon regional eher zu bespielen. So. Zum anderen finde ich da auch immer wichtig, das Bild im Ganzen zu sehen. Und jetzt nicht dogmatisch zu werden, weil wenn ich recht informiert bin, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber machen 2,8% machen die Flüge aus bei der globalen CO2-Emission. Also das ist natürlich keine Entschuldigung. Wie gesagt, ich versuche nur dann zu fliegen, wenn es nicht anders geht. Und ich denke, im Vergleich zu anderen DJs fliege ich sehr wenig. Dann versuche ich das natürlich auch auszugleichen, so gut es geht, indem ich Land aufkaufe und Biotope anlege. Oder versuche aber auch das Ganze sinnvoll zu nutzen, mache dann ja auch Natursensibilisierungsvorträge oder Fledermausführungen vor Ort auf Festivals oder Clubgigs, die ich kostenlos mache.
Das heißt, vor dem Konzert bieten Sie eine Führung an, oder?
Genau, vor dem Konzert oder nach dem Konzert biete ich oft eine Führung an, nachts eine Fledermaus-Exkursion, tagsüber eine ornithologische Führung, das können die Leute dann gewinnen und dann erkläre ich denen, was da zur Natur ist. Finde ich mal ganz toll, mit ihrem Lieblings-DJ dann rauszugehen. Aber nochmal zurückzukommen, es ist keine Entschuldigung, aber ich finde dennoch ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist so ein Ablasshandel oder dass man sich so auf so kleine Dinge konzentriert. Zum Beispiel, wenn man denkt, man benutzt jetzt keine Plastikstrohhalme mehr und puh, Gott sei Dank, jetzt können wir wieder ruhig schlafen, das Plastikproblem ist gelöst. Das ist natürlich gar nicht der Fall, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Oder Leute, die denken, ich hänge jetzt einen Nistkasten im Garten auf und das Vogelsterben ist abgewendet. Das ist ja auch totaler Blödsinn, weil da muss man die ganze Kausalkette sehen. Und so sehe ich das auch bei dem Fliegen. Also Leute sagen so, puh, hier fliegen. Also 60% der globalen CO2-Emissionen gehen ja auf Energie- und Wärmegewinnung. Und das finde ich ganz schlimm. Also diese Erdölheizungen, das muss ja nicht sein. Das ist ja alles substituierbar. Oder ich habe letztens noch eine Statistik gesehen. Eine Fläche von der Größe von Belgien würde reichen, um die gesamte Welt mit Energie zu versorgen, wenn man die mit Photovoltaikanlagen zupflastern würde. Ist natürlich nur eine Frage, wie verteilt man das und wie speichert man das? Aber das finde ich ganz wichtige Beiträge und ich habe natürlich eine riesige Photovoltaikanlage auf meinem Dach, weil man dadurch unglaublich viel spart. Und im Endeffekt muss immer die Bilanz stimmen des Einzelnen.
Sie haben mal gesagt, Herr Eulberg, je weniger Angst wir haben, desto besser geht es unserer Gesellschaft. Und jetzt in den vergangenen Monaten, seit eben der Corona-Pandemie, ist die Gesellschaft ja noch mal ängstlicher geworden. Und diese Angst scheint kaum noch wegzugehen. In welchem Zustand sehen Sie dann jetzt unsere Gesellschaft?
Ja, das verspüre ich auch. Man sieht das ja gerade auch überall, wo es Ausschreitungen gibt und knallt hier bei uns. Alle Leute haben Angst, Angst um ihre Zukunft, Existenzängste. Wie geht das System weiter? Alle sind angespannt. Und dann liegen die Nerven blank und dann kommen natürlich schnell kochende Dinge hoch und kommen raus. Aber also ich bin ja immer ein optimistisch denkender Mensch. Und ich denke, dass das alles im Endeffekt doch sehr gesund sein wird, weil, also ich finde das zum Beispiel toll, dass jetzt in Amerika vielleicht auch wegen der Anspannung oder wegen der besonderen Situation, da endlich mal Dinge zur Aussprache kommen, wie sie jahrelang einfach wegignoriert wurden und geduldet wurden, nämlich dass schwarze Mitbürger da einfach immer noch unterdrückt werden und wir noch keine Gleichberechtigung haben. Das finde ich toll, dass das jetzt endlich mal aufgearbeitet wird.
Können wir irgendwas aus der Natur lernen? Können wir aus der Natur lernen, wie wir so eine Krisensituation schaffen können? Wenn wir auf sie hören würden?
Wie wir die überstehen, oder wie meinen Sie? Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir gedacht habe, weil ich meine, wir hatten jetzt bei Blaumeisen diese bakterielle Epidemie oder bei den Grünfinken, die Trichonomaden-Pandemie. Wenn man da sich etwas von abschauen will, dann ist das positiv bleiben, die Ruhe bewahren, weil wenn ich mir die Blaumeisen anschaue, die machen da, schließen sich dann nicht weg oder kriegen dann Panik, weil das würde dir nur noch mehr Kraft kosten, sondern die bleiben positiv und auch ein Vertrauen darin, dass das etwas Endliches ist, ja, also ich meine, viele Leute tun ja gerade so, als wäre das ein Dauerzustand, der nie wieder weggehen würde, aber bei den Blaumeisen, die Epidemie vergeht auch irgendwann. Das muss man sich immer wieder sagen. Auch das geht vorbei. Da werden wir irgendwann drauf zurückschauen und sagen, ach, weißt noch damals diese Corona-Pandemie. Und bei dieser Angst wissen ja auch viele wissenschaftliche Studien, das tut das Immunsystem extrem schwächen. Der Nocebo-Effekt nennt man das ja. Und ja, es ist natürlich auch der Motor für gesellschaftliche Dissonanzen. Von daher kann ich ihm nur empfehlen, positiv zu sein und nichts ist nur schlecht, das Gesetz der Polarität. Auch das hat Vorteile. Versucht euch doch mal auf die Vorteile zu konzentrieren, die ihr jetzt gerade habt.